Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wer kennt sie nicht, diese märchenhaften Szenen, dass am Ende eines Märchens der Prinz vor die Hütte einer armen Müllerstochter reitet, federnd vom Pferd steigt, hineinstürmt und zu dem holden Mägdlein sagt: Ich habe dich erwählt, du sollst meine Königin sein. Und die holde Müllers Tochter, die bald Königin sein will, errötet sanft und haucht: Ja. So, und wie schaut die Wirklichkeit aus? Also, ich habe ja jetzt Gott sei Dank in diesem Jahr ein paar Trauungen mehr. Und wenn man sich so unterhält, hat man nicht den Eindruck, dass da ein Märchenprinz um eine Müllers Tochter freit, sondern da kommt man zusammen, begegnet sich, verliebt sich, gestaltet einen Teil des Lebens gemeinsam auf Augenhöhe und dann heiratet man. Also ist schon ein Unterschied, ob da der Prinz von oben nach unten guckt und eine Erwählung ausspricht oder ob zwei Menschen sich auf Augenhöhe begegnen und gemeinsam eine Entscheidung treffen, um die sie dann Gottes Segen erbitten. Warum ich euch das erzähle? Ich bin hängen geblieben an diesem Wort erwählt. Und nicht unbedingt bei den Märchen der Gebrüder Grimm, sondern im 5. Buch Mose im 7. Kapitel bei den Versen 6 bis 12. Denn du bist allein, denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk seines Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat er euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So sollst du nun wissen, dass der Herr dein Gott allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält denen, die ihn lieben und seine Gebote halten, und vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen, und bringt sie um und säumt nicht zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. So halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Und wenn ihr diese Rechte hört und sie haltet und danach tut, so wird der Herr, dein Gott, auch halten den Bund und die Barmherzigkeit, wie er deinen Vätern geschworen hat. Tja, liebe Schwestern und Brüder, da erwählt sich Gott ein Volk. Nicht irgendeins. Er erwählte sich nach seinen ganz speziellen Kriterien. Das Volk seines Eigentums, das Kleinste auf der ganzen Welt. Da hätte er ja auch anders machen können, ne? Würde er so handeln und denken wie wir Menschen, dann hätte er sich ja einen möglichst starken Partner gesucht. Ein Volk, das jetzt schon etabliert und mächtig ist, das eine gewisse Vormachtstellung hat, mit dessen Hilfe er die ganze Welt wunderbar in seinem Sinn gestalten und regieren könnte. So würden ja wir Menschen denken, wenn wir auf der Suche nach Partnerschaften, Zusammenarbeiten oder Koalitionen sind, dann holen wir uns einen starken Partner ins Boot, der unsere eigene Kraft und Macht nicht nur mit erhält, sondern weiter ausbauen kann. So laufen die Gesetze auf Erden, so läuft unser menschliches Tun. Und Gott geht einen ganz anderen Weg. Er sucht sich das Kleinste aller Völker aus, das Machtloseste, das Völkchen, das er eigentlich schon kennt, als es noch aus ein bis zwei Personen bestand. Kann man ja auch mal überlegen. Wie wäre denn das, wenn wir Menschen in gleicher Weise handeln und denken würden? Wenn derjenige, der groß und mächtig ist, sich nicht einen anderen groß und mächtigen als Partner ins Boot holt, sondern einen Ohnmächtigen, ein Reicher einen Armen, ein Großer einen Kleinen. Wie würden unsere Welt dann ausschauen? Wir hätten überhaupt keinen Anlass mehr für irgendwelche Machtpolitik. Da müssten keine Weltbündnisse geschmiedet werden, die sich dann gegenseitig bedrohen, sondern es wäre immer ein innerer und interner Ausgleich zwischen groß und klein, zwischen hoch und niedrig, zwischen machtvoll und machtlos. Gott sucht sich dieses kleinste Volk aus einem einfachen und ganz banalen Beweggrund, weil er euch geliebt hat, sein auserwähltes Volk. Der große, allmächtige Gott, der mit einem Fingerschnipsen eine Sintflut auslösen kann, der mit einem Augenzwinkern oder einem Zucken der Augenbraue das Größte auf dieser Welt vollbringen kann, sucht sich aus Liebe heraus sein Volk. Ja, liebe Schwestern und Brüder, was hat es aber jetzt mit uns zu tun? Es geht ja um die Erwählung des Volkes Israel. Es existiert nach wie vor, seine Erwählung besteht nach wie vor. Aber was hat es uns zu sagen? Na, ich versuche mal zwei Zugänge. Das eine ist die Fragestellung, wie gestaltet sich die Beziehung zwischen Gott und Mensch? Hintergrund ist ein kleiner Streit unter uns Theologen. Und es gibt ja keine schöneren Streitigkeiten als die Theologenstreitigkeiten, um ein kleines Wort. Und das ist das hebräische Wort Berit. Wir übersetzen es ins Deutsche mit dem Wort Bund. Und einen Bund, ein Bündnis, können in der Regel immer nur Partner schließen, die auf Augenhöhe sich begegnen. Und dann gibt es eine andere Meinung, die sagt, das Wort Berit kann man gar nicht übersetzen mit Bund und es gibt keine Übersetzung dafür, weil wie kann man nur auf die Idee kommen, dass der große und allmächtige Gott sich auf Augenhöhe mit den Menschen begibt, um mit ihnen einen Bund zu schließen. Das ist der eine Punkt, an dem man ein bisschen nachdenken kann. Und der andere Punkt, warum uns das ansprechen kann, da hilft uns weiter ein nicht ganz unbekannter, aber mittlerweile verstorbener jüdischer Religionsphilosoph, der Pinkas Lapid, der das mit drei Worten gesagt hat. Jesus, der Jude. Also diese Erwählung, die hier beschrieben wird, in der da nochmal einige Kriterien aufgestellt werden, die dem Volk Israel galt und gilt trotz aller Schwierigkeiten in der Geschichte. Und das wissen wir, die Israeliten waren nicht immer sehr dankbar, was ihre Beziehung zu Gott betraf, haben sich immer wieder versucht, von ihm zu lösen. Und zuweilen hat der Herrgott ja auch die Geduld verloren. Und damit meine ich jetzt nicht die Ereignisse des letzten Jahrhunderts, sondern die im 6. vorchristlichen Jahrhundert. Aber diese Erwählung bleibt bestehen. Nur aus diesem kleinen Volk, das aus einer Person, aus Abraham am Anfang entstanden ist, ist eine Person herausgekommen, herausgenommen, nämlich der Sohn Gottes, Jesus, der Jude, der dann über sein Leben, über seine Botschaft, über das, was er für uns getan hat, warum er auch ans Kreuz gegangen ist, uns mit hineingenommen hat in diesen Raum der Liebe Gottes. Nicht mehr gebunden an eine ethnische Gruppe, ein Volk, sondern für uns alle, wie wir sind und wer wir sind. Die Liebe ist der Grundton dieser Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und vieles von dem, was damals dem Volk Israel gesagt wurde, gilt auch uns. So halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. So sagt Gott zu seinem Volk: Gebote halten, Gesetze halten und die Rechte. Das eine sind die Vorschriften, die manchmal wie ein Gefängnis wirken können. Und das andere, die Rechte, man kann sie zwar mit Rechtsetzung übersetzen, sind aber auch die Rechte, die Gott uns einräumt. Uns als seinen Kindern, uns als diejenigen, die in seinem Bund leben. So, wer hat aber jetzt Recht in unserem Theologenstreit? Diejenigen, die sagen, Gott ist so groß, Gott ist so allumfassend, was bildest du Menschlein dir überhaupt ein, dass du auf Augenhöhe ihm begegnen könntest? Und die anderen, die sagen, Gott hat einen Bund geschlossen mit den Vätern Israels und er hat einen Bund geschlossen mit jedem Einzelnen von uns. Nicht umsonst habe ich am Anfang unseres Gottesdienstes hier mal kurz mich um euren in diesem Fall Taufstein herum bewegt und mal reingeguckt. Weil genau an diesem Ort ist ja dieser Bundesschluss zwischen Gott und Mensch geschehen. Das Wasser der Taufe ist der Spiegel, in dem sich Gott und Mensch gemeinsam erblicken und sich gegenseitig versprechen, den Bund fürs Leben, und zwar auch fürs ewige Leben, zu gestalten und zu halten. Dort drin, in diesem Bund, gibt es Räume, in denen wir uns bewegen können, das sind die Rechte. Und es gibt Rahmenbedingungen, das sind die Gebote und die Gesetze. Also ihr hört vermutlich schon eher heraus, auf welcher Seite unseres Theologenstreites ich mich befinde. Bei aller Allmächtigkeit Gottes, bei aller Größe dessen, der das Universum erschaffen hat. Er begegnet uns in Jesus Christus. Er ist seinen Zeitgenossen auf Augenhöhe begegnet, hat ihnen gepredigt, hat sie geheilt, hat aber auch mit ihnen gegessen, hat sich sogar von Fremden überzeugen lassen, seinen Wirkungsbereich zu vergrößern oder seine Entscheidungen nochmal zu überdenken und zu revidieren. Und er ist der Grund dieses Bundes. Und was steckt da dahinter, wenn Gott uns bei unserem Namen ruft? Wenn wir mit ihm ganz persönlich in Beziehung treten können, mit ihm ganz persönlich reden können. Ja, wie wäre das, wenn wir es wieder runterbrechen? Wenn die Großen dieser Welt sich von jedem Kleinen, von dir oder von mir, auch mal was sagen ließen. Wenn es nicht mehr darauf ankäme, wer den größten Flugzeugträger oder die größte Klappe hat, sondern wer die größte Liebe hat zu den Menschen, für die er Verantwortung trägt. Meine Anfangsgeschichte mit dem Märchen, die geht ja noch weiter. Als der Prinz seine Königin erwählt hat, haben sie geheiratet. Und von da an sind sie sich ja auch auf Augenhöhe begegnet. Da hat sie mehr als nur ein gehauchtes Ja von sich gegeben, sondern sie sind ihren Weg durch die Zeiten, und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie ja noch heute, gegangen. Und so geht es uns mit unserem himmlischen Vater auch. Wir sind erwählt unter und mit vielen Völkern dieser Erde, jeder Einzelne und jeder von uns kann seit seiner Taufe seinem Schöpfer auf Augenhöhe begegnen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.